Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus um 6 Uhr nach einer Osterpause. Wir reden über den Sieg von Macron, über die Ukraine-Krise oder den Krieg, der in die nächste Phase gegangen ist, die Waffenexport von der Schweiz, die möglichen, und über den Gerhard Schröder, der Altkanzler, hat sein erstes Interview gegeben. Also gestern Abend, nervös bin ich gewesen. Die Umfragen, die du ja meistens sagst, wenn die auch falsch gewesen wären, wäre es schief rausgekommen. Nein, es ist gut rausgekommen. Aufatmen, Punkt 8. Macron ist klar vorne gelegen, Sieg für Europa, Niederlage für Putin. Wie hast du es erlebt, Markus?
Also erstens, eben die Umfragen sind meiner Meinung nach wieder ein bisschen falsch gelegen. Also so einen deutlichen Sieg haben sie ja eigentlich nicht vorausgesehen. Und zweitens, glaube ich, für Frankreich vor allem ist es sicher besser, der Entscheid, ob es jetzt für Europa so wahnsinnig viel ausmacht. Ja, Le Pen ist völlig unberechenbar, von dem her ist sicher ein guter Entscheid von den Franzosen. Gleichzeitig muss ich sagen, das politische System in Frankreich funktioniert eigentlich nicht mehr sehr gut. Du hast jetzt seit Jahren einfach die Familie Le Pen, die immer wieder probiert und alle anderen tun sich dagegen zusammenschliessen, aber das Land kommt natürlich so auch nicht vorwärts. Also es ist in dem Sinn ein Sieg. Ich finde, ist wichtig, da hast du recht. Ich finde jetzt auch angesichts von der Aussagen, die sie gemacht hat über Russland, die meiner Meinung nach jenseits von gut und böse sind, ist es gut. Aber ich halte da nicht so viel von Macron, ehrlich gesagt.
Gut, also es ist eine klare Niederlage für den Putin. Er hat Le Pen finanziert, hat ihm das mal nichts gebracht, anders als sein Sieg von Donald Trump 2016 und vom Brexit. All das hat Europa geschwächt. Und jetzt ist der Macron einfach die Führungsfigur in Europa, in der EU, weil in Deutschland ist der Scholz, der schwächelt, anders als Merkel. Und er muss Europa jetzt voranbringen in den nächsten zwei Jahren, auch militärisch, Markus. Ich mich wundere, was du sagst. Wie wenn ein Republikaner in den USA gewinnt, die nächsten Wahlen, dann muss man annehmen, dass der dann wieder Trump wieder gegen die NATO ist. Und dann fällt der amerikanische Schutzschirm in Europa weg. Und Europa muss sich selber können verteidigen.
Gut, da finde ich jetzt alles mehr oder weniger falsch. Erstens, Macron hat ein Land vor, das wirtschaftlich massiv geschwächt ist. Deutschland ist eigentlich das entscheidende Land in Europa. Frankreich wird dann nicht
ausgeholt. Politisch? Politisch.
Ja, aber weißt du, ja, aber politisch. Du bist natürlich politisch bist du nur stark, wenn du auch Wirtschaft hast, die läuft. Die französische Wirtschaft dümpelt vor sich her. Der Macron hat 5 Jahre Zeit gehabt, um die Reformen zu machen, die er hätte müssen. Hat er zum Teil angefangen, hat es aber nicht fortgesetzt. Frankreich ist in einem wirtschaftlich schlechten Zustand. Zweitens, militärisch genauso. Ich meine, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, und ich hoffe, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Dann gewinnen sie ihn wegen der Engländer und wegen der Amerikaner. Wie peinlich ist das für Europa? Deutschland kann keine Waffen liefern, weil sie unfähig sind oder weil sie sich die ganze Zeit in ihrer Vergangenheit vergraben. Und Frankreich hat bis jetzt auch nicht wahnsinnig viel gemacht. Sie sind zwar nicht bekannt, was sie gemacht haben, man weiss es nicht so recht, aber es ist offensichtlich, die Angelsachsen retten einmal mehr Europa. Und würde übrigens sich auch nicht ändern, wenn ein Republikaner würde Präsident werden, da bin ich völlig überzeugt, weil das, was jetzt die Amerikaner machen, ist Standard Procedure, die die eigentlich aus dem Pentagon raus einfach machen. Was sehr wichtig ist für Europa, aber dass der Macron da einen Unterschied macht, glaube ich nicht.
Gut, also man erinnert sich, ich weiss, du bist ja, wir wissen alle, für den Trump gewesen, der hat gesagt, America first, wir müssen für uns schauen, wir müssen nicht die anderen retten. Aber reden wir doch noch über die Parteienlandschaft in Frankreich, die ist wirklich beängstigend. Wir haben eine starke, extreme rechtsradikale Rechte und eine ganz starke, extreme linksradikale Seite mit dem Mélenchon, der ein Nationalist ist, näher ist bei Diktatoren wie Maduro, kritisch gegenüber der EU. Und das könnte dann einmal kippen. Und in der Mitte ist der Macron, der tatsächlich nicht alles durchsetzen konnte. Er hatte schwierige Zeiten, hatte Corona, hatte jetzt steigende Preise wegen dem Ukraine-Krieg etc. All das macht ihn unpopulär. Und Marine Le Pen hat sich natürlich viel besser verhalten als 2017. Hat sie als Retterin von den Armen angestellt. Und das hat ihr dann die 40% eingetragen, die sie jetzt feiern als Sieg, obwohl sie natürlich hat gewinnen wollte. Nein, Frankreich ist nochmal davor gekommen. Die Frage ist wirklich, wie sich in 5 Jahren die Parteienlandschaft dort aufstellt und wo dann Europa stehen wird in 5 Jahren.
Ja gut, ich verstehe gar nicht, aber du bist klar, du bist halt nach wie vor ein absoluter EU-Fan. Europa ist in einer ganz, ganz verschissenen Situation, Entschuldigung, my French, weil ich meine, die Einigkeit, die die ganze Zeit behauptet wird, das stimmt ja nicht. Du siehst ja, wie Deutschland völlig ausschert. Und du siehst auch, wie Frankreich und Deutschland ausgeschert sind. Ich meine, das ist auch interessant, das ist ja gestern im Telegraph bekannt worden, ist glaube sogar eine Recherche vom Telegraph, dass Frankreich und Deutschland nach 2014, nach der Besetzung von der Krim, der Putin, hat es ja ein Embargo gegeben eigentlich von den Europäern gegen den Putin. Und was machen die Franzosen und die Deutschen? Die führenden Länder von der EU, sie liefern etwa 70% von allen Waffen, die aus Europa zu Russland gegangen sind, sind von diesen zwei Ländern. Ich meine, das siehst du doch. Und da musst du einfach mal endlich sehen, Roger. Die zwei Länder sind korrupt und kaputt in ihrem Markt. Und wenn es Europa soll besser gehen, auch uns Schweizer, dann können wir nur auf die Angelsachse setzen, wie das seit dem 19. Jahrhundert leider der Fall ist. Es ist einfach so. Und die Chimäre, dass da die Europäer jetzt sich könnte plötzlich einigen. Man sieht es doch jetzt, wie Deutschland total ausschert. Sie tun sich wehren gegen den Gasimport-Boykott, der entscheidend wäre, um den Putin wirklich zu schwächen, massiv zu schwächen. Und wenn man das schon nicht will, dann sollte man wenigstens Waffen liefern. Aber das machen die Deutschen auch nicht. Also meine, ich muss ehrlich sagen, dein Optimismus in Ehren, aber der ist völlig fehlgeleitet. Und der letzte Punkt noch schnell, wegen Le Pen, ich meine, 40%, stell dir vor, wir hätten in Deutschland 40% AfD. Du hast richtig gesagt, ich meine, das Land ist politisch in katastrophalen Zustand. Das ist nicht mehr lustig.
Also von der Parteienlandschaft her so, schon. Wirtschaftlich sehe ich es ganz anders. Und ich glaube auch die EU, die hat jetzt einen Aufschwung bekommen durch das Ganze, ist ziemlich geeint auftreten. Es ist eben nicht nur Deutschland, das sich gegen Gasstopp wehrt, sondern auch Länder wie Ungarn und andere. Und die ganzen Regelungen der EU, dass es eben Einstimmigkeit braucht bei solchen Entscheiden, die ist natürlich hinderlich. Das muss geändert werden. Da braucht es Reformen in den nächsten Jahren. Und ich hoffe, dass der Macron die anbringt. Er hat jetzt noch 5 Jahre Zeit, kann dann nicht mehr gewählt werden, ist dann fängt 49. Also ich bin überzeugt, dass er in den nächsten 5 Jahren wirklich wird versuchen, etwas Denkwürdiges anzustellen, auch wenn es in Frankreich, wo sehr viele verkrustete Strukturen hat, nicht ganz einfach ist. Okay, reden wir über den Ukraine-Krieg. Man ist in einer neuen Phase, die grosse russische Offensive jetzt im Osten ist angekündigt worden, ist aber nicht so recht vorangekommen. Positiv stimmt mich jetzt erstmal, was der Volodymyr Zelensky gestern gesagt hat. Er sei optimistischer denn je. Er ist weniger alarmistisch. Er kommt jetzt die schweren Waffen über von allen Seiten. Nicht nur von England und Amerika, sondern von vielen anderen Ländern, auch in Osteuropa. Die Waffen, die er sagt, die braucht er. Und nach denen er seit längerem schreit. Auch die Amerikaner sind natürlich extrem engagiert. Außenminister Blinken und der Verteidigungsminister Austin gestern in Kiew. Das sind starke Zeichen. Und jetzt könnten die Ziele von Zelensky, die er klar formuliert hat, die Russen müssen zurückgedrängt werden, nicht nur auf die Linie am Anfang des Krieges, sondern auf die Grenzen vor 2014.
Ja, absolut. Und Krim soll es gerade auch noch abgeben. Nein, ich meine, es ist klar für das ist für Europa. Nein, was heisst für Europa? Das Europa gibt es eben gar nicht, sondern der Westen gibt es. Und der Westen ist geführt von den Amerikanern. Und wenn der Westen den Krieg nicht gewinnt, und das heisst wirklich, Putin muss verlieren, und zwar von A bis Z. Er darf keinen einzigen Quadratmeter von dem Land behalten. Da gehört auch Krim jetzt mittlerweile dazu, wo er eine der grössten Villen hat, die es gibt in der Welt. Eine der teuersten Villen überhaupt. Nein, es geht nicht mehr. Ich meine, was der Putin gemacht hat, das ist unglaublich. Die Massaker, die er veranstaltet hat, auch die Schnodrigkeit, wie er auch weiter den Krieg führt, das ist jenseits von gut und böse. Ich bin aber noch nicht so optimistisch wie du. Ich hoffe, dass der Zelensky, ich meine, der ist besser informiert als wir beide, dass der Zelensky jetzt da nicht sich täuscht. Ich hoffe auch, dass die Waffen weiter geliefert werden. Ich würde auch noch betonen, ja, du hast recht, andere Länder liefern auch, aber ich betone noch eines, Deutschland nicht. Deutschland ist das entscheidende Land in Europa. Es liefern die Engländer, es liefern die Amerikaner, Polen, Tschechen, Slowenen, Slowaken. Es ist so peinlich, wenn ich Deutscher wäre, ich würde mich nur noch schämen. Aber da gibt es
andere, wo man sich auch schämen kann.
Nein, ich finde, du musst das unbedingt lesen. Ich schicke dir den Artikel noch von einem Engländer, der lang Korrespondent war in Berlin in den 90er Jahren vom Telegraph, wo er einfach eine Bilanz zieht von diesen deutschen politischen Eliten. Und das muss man einfach mal deutlich sagen. Die haben so versagt, es ist nicht normal. Angefangen mit Schröder, Merkel, Scholz, es ist zum Brüllen.
Gut, dann reden wir doch gerade über das. Gerhard Schröder, der ehemalige Bundeskanzler, hat sein erstes Interview gegeben, seit Kriegsanfang, natürlich in der New York Times. Er hat gesagt, er kenne kein mea culpa, er sei nicht der Typ, der sich entschuldigt. Das sind skandalöse Aussagen. Er sagt, er habe ja noch das Vertrauen von einer Seite, von Putin natürlich, vom Kriegsverbrecher, nicht von Deutschland, nicht vom Westen, kassiert von ihm über 1 Million im Jahr. Und der Nawalny hat ihn richtig bezeichnet, der Laufbursche von Putin. Und das ist wirklich für Deutschland eine Erniedrigung, wie man sie sich von einem ehemaligen Bundeskanzler nie hätte können vorstellen.
Absolut. Und ich finde, die gleiche Partei, die ja den Thilo Sarrazin herausrühren konnte, weil er ein Buch geschrieben hat, das ihnen nicht gepasst hat, wäre schon sehr gut beraten. Sie würden sich langsam überlegen, ob der Bundeskanzler noch Parteimitglied muss bleiben. Aber es zeigt ja, der Zustand von der SPD ist eben nicht wahnsinnig viel besser, als was der Schröder jetzt macht. Ich meine, Olaf Scholz spielt so eine komische Rolle. Ich weiss nicht, was die SPD hat mit dem Russland. Die haben immer ein komisches Verhältnis gehabt zu dem Land. Und ja, ich betone es noch einmal, es kommt auf Deutschland drauf an. Deutschland wäre da wichtig. Und nachdem die Deutschen, ja, ich weiss auch nicht, was mit denen außerpolitisch passiert ist, sie sind unfähig. Sie sind seit 30 Jahren oder 40 oder 50 Jahren seit dem Adenauer eigentlich unfähig. Und für das, dass sie die ganze Zeit die Welt belehren, ob sie jetzt grün werden und was sie alles noch, dass sie uns die ganze Zeit belehren, ist eigentlich schon unglaublich.
Nein, das ist zynisch. Das ist zynisch. Deutschland hat sich politisch und militärisch zurückgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg, hat wirklich eine gute Demokratie angestellt, hat Hoffnung gehabt, eben Wandel durch Handel und irgendwie eine Annäherung an Russland sich können zu rehabilitieren, hat nicht funktioniert. Es war tatsächlich nicht nur der Schröder gewesen, sondern auch der ehemalige SPD-Außenminister Sigmar Gabriel und der Olaf Scholz. Er zögert immer noch, schwere Waffen zu liefern, obwohl es gar nicht viel haben. Es geht um 100 Marder und 50 Leopard-Panzer, also nicht viel. Aber die Außenministerin Annalena Baerbock, Grüne, sagt ja, das muss man liefern, ebenso die anderen Grünen. Und was macht der Schröder? Er hat im Interview im Spiegel gesagt, ja, wir liefern eben nicht schwere Waffen, weil das könnte den dritten Weltkrieg bringen, was ich lächerlich finde. Was sollen die paar Schützenpanzer aus Deutschland auslösen, wenn die Amerikaner also flächendeckend liefern? Also das ist für mich also sehr schwache Entschuldigung und Erklärung von Olaf Scholz.
Ja, aber eben, ich weiss nicht warum. Ich weiss nicht, vielleicht weisst du das besser. Du hast ja auch in Deutschland gelebt. Ich verstehe es nicht, was der Olaf Scholz für ein Problem hat. Und ich muss ehrlich sagen, es wird langsam, für mich wird es langsam pathologisch. Ich verstehe nicht, was der für ein Problem hat. Aber du hast vorher BRD gelobt und BRD, die alte westliche BRD, würde ich auch noch loben. Die haben viele Sachen richtig gemacht, aber sie haben es richtig gemacht, wie sie eng angebunden waren an die NATO und an die Amerikaner. Da muss man halt auch mal betonen. Und seit, muss ich jetzt auch sagen, seit 1991 finde ich jetzt nicht die außenpolitische Leistung, abgesehen von der Wiedervereinigung, wo ich nach wie vor eine Leistung finde vom Kohl. Aber seither weiss ich nicht, was die Deutschen außenpolitisch wirklich wahnsinnig gut gemacht hätten. Sie sind die, die im Iran die ganze Zeit Sanktionen wollen unterlaufen wollen. Sie sind die, die jetzt die Russen, ich meine, du hast gesagt, sie hätten sich wollen rehabilitieren mit den Russen. Ja, und dann tust du einen der grusigsten Diktatoren seit dem Stalin unterstützen. Also das ist, dunkel, mir ist auch ein komischer Rehabilitierungswunsch, ehrlich gesagt.
Gut, man hat einfach den Putin falsch eingeschätzt, haben alle falsch eingeschätzt, haben wir falsch eingeschätzt.
Nein, du und ich, nicht.
Die Schweizer Politik,
nein,
die deutsche Politik.
Nein. Finde ich nicht.
Nein.
Oh, Entschuldigung, ja, nein, finde ich nicht. Haben wir beide gesagt, das sei eine gute Demokratie und das kommt gut?
Nein!
Das haben wir nicht gesagt.
Dass es keine Demokratie ist, dass es eine Autokratie ist, das haben wir alle gewusst und gesagt und klar ausgedrückt. Aber wir haben nicht gerechnet, dass ein Angriffskrieg gibt, einen brutalen Angriffskrieg auch gegen die Zivilbevölkerung mitten in Europa. Das hast weder du noch ich vorausgesagt, Markus. Bleib ehrlich.
Du weißt noch, wo die 120'000 Leute aufgestellt worden sind an der Grenze, da haben wir auch schon miteinander teilweise heftig diskutiert. Jetzt habe ich dir dort schon gesagt, es gibt Krieg. Also da würde ich gleich noch betonen. Ehrlich.
Gut.
Und, schau, ich gebe auch zu, Man hätte sich mehr darum kümmern können. Mir hat einer, der eine wichtige Rolle spielt in der Schweizer Regierung, gesagt, man muss nochmal den Bericht lesen über die Vergiftung von dem russischen Doppelspion in England. Und wenn du diesen Bericht liest, genau. Wenn der Bericht liest, dann ist so klar, der Putin schreckt von nichts zurück.
Und das ist ja klar, logisch. Das ist klar. Aber von dem zurückschrecken, irgendwelche Regimegegner vergiften und den Nawalny vergiften und den Nemtsov abschiessen und so weiter und so fort, Meinungsfreiheit einschränken und so weiter, bis zu einem Angriffskrieg, wo man ein Land vernichten will, ein ganzes grosses Land, das zweitgrösste Land in Europa mit über 40 Millionen Einwohnern, jetzt sind es weniger, leider, weil so viele haben müssen flüchten. Das hat man sich in dem Sinne nicht vorstellen. Und da müssen wir jetzt nicht nur über Deutschland reden und Frankreich und Amerika, jetzt reden wir auch über die Schweiz in 15 Sekunden.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach alle Businesspartner identifizieren. Einfach alle Geschäftsbeziehungen auf Herz und Nieren prüfen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Der Gerhard Pfister, Chef von der Mitte, sagt, er sei für Waffenexport von der Schweiz aus oder indirekt. Es geht ja offenbar um Munition, die Schweiz den Deutschen geliefert hat. Man weiss nicht genau, was das ist. Und die haben das weiterliefern. Die Schweizer hat das verboten. Und da fragt man sich jetzt, sind die schweizerischen Waffengesetze, für die übrigens auch der Gerhard Pfister gestimmt hat, sind die überhaupt realistisch? Man darf nur an Länder liefern, die eben keinen Konflikt haben. Also man liefert an Länder, wo nichts ist, und wenn sie die dann trotzdem brauchen, wenn es dann doch ein Konflikt ist, können wir sagen, ja, wir haben das nicht gewusst. Ist das nicht einfach zu dem 24. Februar, wo wir direkt auch könnten betroffen sein, was passiert? Einfach die Politik, die man nicht mehr weitertreiben kann. Da bin ich auf der Seite von Gerhard Pfister für einmal. Und du, Markus?
Ja gut, jetzt müssen wir einfach die Gesetze wenn schon ändern, was der Pfister sagt, ja. Oder wenn wir jetzt das höher machen und einfach Waffen liefern, würden wir einfach das Gesetz brechen. Und ich glaube auch, es wäre gegen die Neutralität, so wie man sie heute interpretiert. Ich finde, ich bin immer gegen die Waffengesetze gewesen. Ich finde, die sind sowieso birrenweich, weil es ist die pazifistische Haltung, die dahinter steckt. Waffen sind an sich böse. Und das ist dumm. Es ist einfach dumm. Waffen braucht man ab und zu, um sich gegen Böse zu wehren. Das ist entscheidend. Im Zweiten Weltkrieg war es entscheidend gewesen. Wir hätten ohne Waffen nie können den Hitler vernichten können. Man hätte so viele Kriege nicht können gewinnen können, die wirklich wichtig waren, dass man sie gewinnen kann. Und die pazifistische Grundhaltung hat leider auch unsere Waffengesetze sehr stark geprägt. Früher war kein Problem gewesen für ein neutrales Land, auf beide Seiten Waffen zu liefern, solange nicht der Staat liefert. Das ist bei der RUAG, bei uns wäre das ein Problem. Bei der Rheinmetall, das ist die Firma, wo du erwähnt hast, die deutsch ist jetzt, aber es ist eigentlich die alte Oerlikon-Bührle, die Abteilung von Flap-Geschütz, die haben jetzt das nicht können machen, aber die hätten das eigentlich früher, noch vor 50 Jahren wäre das kein Problem gewesen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Schweiz jetzt so schnell die Waffengesetze wieder ändern kann und man wird es auch nicht ändern.
Gut, aber nur schon die Idee, dass man sagt, man liefert nur an Länder, die nicht einsetzen, weil sie keinen Krieg haben.
Ja,
und das finde ich so verlogen, oder? Dann sagt man, ab null natürlich, wenn es dann anders rauskommt, sind wir draussen. Und wir sind die Feinde und wir sind neutral und wir sind wunderbar.
Absolut. Und eben, ich würde es noch einmal betonen, Waffen haben an sich keine moralische Eigenschaft. Waffen können ganz, ganz schlimm sein, wenn sie in der Hand sind von bösen Leuten. Und sie sind extrem wichtig, wenn sie in der Hand sind von den Guten. Und das können wir gar nicht entscheiden. Ich meine, früher hat man dem Schah von Persien ganz viele Waffen geliefert. Plötzlich sind die Waffen in der Hand von den Mullahs, wo andere Länder bedroht. Das kann man auch gar nicht wissen. Übrigens, die Schweiz hat das Gleiche erfahren auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man sehr viele Waffen früher in die Weimarer Republik geliefert. Die hat noch den Hitler gehabt. Da kann man nicht voraussehen, was mit Waffen läuft. Und ich finde, ich habe jetzt auch das Interview gelesen von Joe Lang, muss jetzt ehrlich sagen, ich kenne ihn ja gut, aber ich finde, das ist so etwas von einer Mischung zwischen naiv und verlogen, ehrlich gesagt. Also das sage ich nicht gerne.
Also ich muss so sagen, Joe Lang wird übrigens der Gast sein in meiner Sendung auf Blue Zoom am nächsten Sonntag. Und
ja,
der Satz, der ja rausgenommen worden ist, hat gesagt, noch nie sei die Schweiz weiter entfernt gewesen von einem Angriff auf den Bodensee an, als jetzt. Das finde ich grotesk. Also, wenn wir früher mehr gefährdet gewesen wären, dann hätte man ja nicht so anmachen dürfen. Dann hätte man genau das Gegenteil machen müssen. Und dann hätte auch Markus Somm das sehen müssen, wenn die Gefährdung früher grösser gewesen wäre als heute.
Natürlich.
Es ist natürlich umgekehrt.
Sie ist ja grösser gewesen. Ich meine, sie ist gross gewesen. Nein, die Sowjetunion war eine echte Bedrohung gewesen. Aber heute kann man es nicht ausschliessen. Also wenn der Putin gewinnt, oder? Wenn der Putin gewinnt, dann wissen wir nicht, was nachher läuft. Also vielleicht kommt er dann auf Polen oder ins Baltikum und irgendwann sind wir plötzlich an einem NATO-Land, Deutschland nämlich, wo im Krieg sich befindet. Also nein, das ist wirklich naiv. Und ich finde es auch vom Joe Lang schwach. Oder? Ich finde, jetzt wäre schon der Moment gekommen, wo er als ehemaliger Trotzkist zuerst hätte können sagen, Trotzki ist einer der grössten Massenmörder von der Weltgeschichte, muss man auch mal sagen. Und das Zweite ist, muss man einfach sagen, hey, wir haben uns geirrt. Pazifismus ist einfach eine dumme Haltung. Muss man einfach mal einmal betonen, ich will das nicht mehr hören, dass Leute mit gutem Gewissen sich als Pazifist können bezeichnen können. Weil das ist eine Haltung, die immer wieder schwersten Verbrechern geholfen hat. Und wir sind ja sonst im Strafrecht auch nicht so. Dass man sagt, ja, gebt doch auch jedem Verbrecher noch Waffen, aber mehr Polizei darf keine Waffen haben, das ist absurd.
Gut, aber eben Konsequenzen von dem 24. Februar, was in den letzten zwei Monaten passiert ist, die müssen wir jetzt langsam auch realisieren, auch bei uns. Eben die Zeitenwende, die Olaf Scholz angekündigt hat, wo aber er nicht darauf bezieht, dass er jetzt verhindern will, dass der Krieg so ausgeht, wie wir es uns nicht erhoffen, sondern er tut das nur im Hinblick auf die Bundeswehr, die er in den nächsten Jahren aufrüsten will, interpretieren. Müssten wir auch in Beziehung auf unsere Neutralität, in Bezug auf unsere Waffengesetze, ernsthaft diskutieren? Und ich bin sehr gespannt, wie das wird, sich entwickeln, auch bei uns, damit man ein bisschen mehr Ehrlichkeit reinbringt in das Ganze und mehr Realismus und nicht irgendwie noch von verblasenen, idealistischen Vorstellungen ausgeht, die möglichst uns nützen, uns auch geschäftlich nützen, aber mit der Realität, der militärischen, der ideologischen Situation von der Umwelt, in der wir uns befinden, nichts zu tun. So, also wir sind schon am Schluss von dieser Sendung, Markus. Reden wir nächste Woche weiter, wenn wir schauen, wie es ausgeht.
Genau, aber das Narrativ, das müssen wir dann noch einmal diskutieren, das Narrativ, das du vorher gebracht hast. Aber das ist gleich. Eben, dass wir da die ganze Zeit nur Geschäfte gemacht hätten und so weiter. Das ist auch so ein blödes Links-Narrativ, genau gleich wie die pazifistische Haltung, die zu diesen Waffengesetzen geführt haben, die du jetzt kritisierst.
Ja, also man hat sehr viel geschaut, dass Business funktioniert. Also, das ist also ganz klar. Aber gut, reden wir in der nächsten Woche darüber ein bisschen detaillierter. Allen einen schönen Abend, einen schönen 6-Leute-Abend in Zürich. Und wir hören uns wieder. Und jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.